Hallo und willkommen zurück bei Heul nicht mach doch. Ich bin Kato und wir befinden uns hier gerade im MOOC, der digitalen Heul nicht mach doch Abschlussklasse. Den Snippet, den ihr heute hört, das ist ein Teil der Diskussion, den ich mit dem harten Kern geführt habe. So nenne ich die 10 Frauen, mit denen ich zusammen die Sessions mache. Und einen Teil der Sessions hört ihr dann jetzt hier als Podcast, beziehungsweise ich verarbeite den auch als Micro-Content auf Instagram. Da findet ihr alles unter dem Account @heulnichtmachdoch. Heute geht es um das Thema Publizieren im Internet und ich wünsche euch viel Spaß damit.
Dann machen wir weiter mit dem Theorieteil. Ich habe ihn genannt Publizieren im Internet. Das ist jetzt nicht so das krasse Schlagwort wie digitale Kompetenzen, sondern das habe ich mir so überlegt, weil ich jetzt mit euch über den Teil sprechen will, wie krass das eigentlich ist, dass wir alle Sachen ins Internet schreiben können, ohne dass wir dafür krasse Programmierkenntnisse haben müssen oder eine Lizenz brauchen oder was auch immer und was das Internet so mit uns macht. Dazu gibt es diesen Begriff des Groundswell. Ich habe euch dafür dieses Buch, also einen Teil von dem Buch gegeben, beziehungsweise die Leute, die den MOOC gucken, den habe ich links rausgesucht. Und zwar gibt es dieses wunderschöne Buch, das heißt auf Deutsch Facebook, LinkedIn, Xing und Co. oder so. Es hat einen ganz, ganz schlimmen Namen und auf Englisch heißt es Groundswell. Und wir benutzen jetzt den englischen Begriff dafür. Und jetzt ist als erstes die Frage, was ist denn das? Also was ist denn mit dem Begriff gemeint? Wie würdet ihr es denn in euren Worten beschreiben, was die beiden, der Autor und die Autorin von diesem Groundswell-Buch mit diesem Begriff meinen? Das ist übrigens auch ein Begriff aus dem Surfen. Also falls jemand von euch surfen geht, wenn man einfach nur nach Groundswell googelt, dann kommen so Surf-Tipps. In Bezug auf Internet ist damit aber etwas anderes gemeint. Nämlich was? Wie würdet ihr es beschreiben? Mitmach Internet, schon mal ein Schlagwort im Chat. Ja. Verhalten auf Social Media Kanälen mit Fragezeichen. Inke, was würdest du sagen?
Dass die Teilnahme so im Internet, ohne dass man ein Gefälle hat von Empfänger zu Sender und jeder kann die Position auch beliebig wechseln.
Also sprich, ich bin nicht nur Rezipientin, ich kriege nicht nur irgendwelche Sachen geschickt, sondern ich kann selber etwas senden, ich kann selber mitmachen. Da sind wir wieder bei Mitmach-Internet, also kurz und knackig als Mitmach-Internet bezeichnen. Im Chat ist hier noch, ich würde es als Dynamik beschreiben, die durch Interaktivität auf digitalen Plattformen entsteht. Ja, jetzt ist auch hier wieder die Frage, was ist eine Plattform? Kann ja alles oder nichts sein. Okay, also auch hier haben wir wieder den Begriff der Interaktivität. Also Leute machen etwas interaktiv, nicht nur senden oder empfangen. Ich packe euch mal die Definition hier hin, die Auflösung. Und sie nennen es ein sozialer Trend, bei dem die Leute Technologien benutzen, um das, was sie brauchen, voneinander zu bekommen, statt von traditionellen Institutionen wie Unternehmen. Habt ihr darauf geachtet, in welchem Jahr das Buch geschrieben wurde?
Ich gebe mal die Auflösung. Also Groundswell wurde im englischsprachigen Original 2008 zum ersten Mal publiziert und dann gab es 2011 nochmal eine zweite Edition. Und das andere Buch, PR im Social Web, das ich zum Lesen gegeben habe, das wurde ebenfalls 2011 publiziert.
Also, das ist verdammt lang her in Internetjahren, will ich damit ausdrücken. Sprich, das ist kein Text von letztem Jahr oder sowas, sondern das ist ein Text, wo das Internet noch anders aussah, als es jetzt aussah, wo es auch viele Social Media Plattformen, die wir jetzt jeden Tag benutzen, wo wir jeden Tag unsere Bildschirmzeit mit verplempern, die es dann noch nicht gab, wo es gewisse Technologien noch nicht gab, wo einfach grundsätzlich die Möglichkeiten, die wir hatten, auch noch nicht ganz so groß waren. Und dann kam aber ja das Web 2.0, das ist ja eben auch schon gefallen, ich glaube, Paulina hatte es gesagt, oder? Und damit dann jetzt der Groundswell, also der soziale Trend. Und jetzt hier, damit ist jetzt nicht gemeint eine konkrete Plattform oder eine konkrete technologische Erfindung, sondern ein sozialer Trend, bei dem die Leute die Technologien benutzen, um das, was sie brauchen, voneinander zu bekommen, statt von traditionellen Institutionen, also von anderen Menschen, statt von der Institution. Fallen euch Beispiele ein für den Groundswell? Entweder welche aus dem Text oder welche aus eurem Alltag? Wo benutzt ihr Groundswell-Technologien? eBay, ja. Ich ersteigere etwas oder eBay Kleinanzeigen. Ich stelle meinen Krempel ein, den ich nicht mehr brauche und irgendjemand kommt und holt es ab. Klasse. Kleiderkreisel heißt jetzt Vinted, aber ja, da kann ich Kleidung tauschen. Vielleicht suche ich was Bestimmtes oder vielleicht will ich es aus Nachhaltigkeitsgründen lieber Secondhand kaufen. YouTube, Wikipedia. Mhm. Was fällt euch noch ein? Was sind noch Groundswell-Technologien? Wenn wir zum Beispiel YouTube nehmen, Jenny, was holst du dir denn von YouTube, was du dir von Usern holst, was du sonst von Institutionen geholt hättest?
Zum Beispiel Informationen über alles Mögliche, Tutorials, alles quasi.
Unterhaltung ist natürlich ein Riesenfaktor, ne, bei YouTube und Co. Statt fernzusehen und zu gucken, was eine Sendeanstalt so für ein lustiges Programm hält, gucke ich lieber lustige YouTube-Videos von Reisebloggern und Reisebloggern, die mir zeigen, was sie gerade so in Taiwan erleben zum Beispiel, und bin viel besser unterhalten, als wenn ich den Fernseher angeschaltet hätte. Was ja noch? Online-Sprachkurse, Instagram-Podcasts, Impulse und Informationen, Foren und Rezepte. Oh, Rezepte ist ein gutes Beispiel. Tabea, was hast du denn als letztes, was für ein Rezept hast du zuletzt gekocht von einem Blog oder von chefkoch.de? Fällt dir was ein?
Tatsächlich so Tofu in Erdnussöl mit Sesam, also so mega geil, mega lecker.
Und von wo hast du diese Informationen?
Ich habe tatsächlich so eine lustige neue App entdeckt, die mir immer tolle Vorschläge macht, die sich Captain Cook nennt.
Wo hätte man denn früher Rezepte herbekommen, vor dem Groundswell, vor dem Internet?
Aus Kochbüchern. Ich habe auch tatsächlich festgestellt, wir haben vor kurzem so ein Haus entrümpelt, wo so ungefähr 50 Kochbücher noch zu finden waren, und meine Mutter mich mal fleißig gefragt hat, ob ich davon nicht irgendwas mitnehmen möchte.
Also Mama, ich habe Google, ich brauche kein Kochbuch.
Ist wirklich so.
Jetzt werden hier die früher Varianten im Chat genannt. Bücher oder Oma oder eine Kochshow oder Mama anrufen. Ja, das sind die Klassiker. Entweder weiß ich, dass meine Oma so ein tolles Tofu-Erdnuss-Soßen-Rezept hat und ich rufe sie an und frage sie, wie das nochmal ging. Aber das kann dann natürlich nur Tabea machen, weil Tabea den Draht zu ihrer Oma hat. Ich kann nicht Tabeas Oma anrufen. Ich weiß gar nicht, dass sie dieses tolle Rezept hat, oder ich habe die Handynummer nicht, die Telefonnummer nicht. Und es wäre ein bisschen creepy, wenn ich bei einer fremden Oma anrufe und sage, hallo, ich habe gehört, sie haben da so ein gutes Rezept. Oder natürlich Kochbücher. Sprich, das wäre jetzt wieder so eine klassische Institution. Ein Verlag hat ein Kochbuch rausgebracht mit einer Autorin oder mehreren und hat dann quasi ausgewählt, welche Rezepte da reinkommen oder nicht. Oder eine Kochshow, eine Fernsehshow hat gesagt, heute kochen wir das und das, hier sind die Zutaten. Schreibt mit, wenn ihr das ebenfalls machen wollt. Inke schreibt, sie hat gerade ein leckeres Rezept aus einem Podcast verspeist. Jetzt musst du uns sagen, was für ein Rezept und was für ein Podcast.
Ja, das war aus dem Alles in Butter Podcast und das war Spargel mit Camembert überbacken auf dem Toast, sozusagen die Spargelversion vom Toast dabei.
Und es gibt anscheinend nicht nur Rezeptblog, sondern auch Rezeptpodcast. Also die Technologie ist offensichtlich variabel. Ja, und andere Leute können so dann ihre Rezeptideen teilen und wir können sie von den Personen kriegen, statt ein Kochbuch kaufen zu müssen oder auf irgendeine Kochseite von einem Unternehmen gehen zu müssen zum Beispiel. Ich habe hier noch weitere Beispiele. Also eBay haben wir jetzt schon genannt, voneinander etwas kaufen. Was es natürlich auch gibt, ist sowas wie Bewertungen lesen, also zum Beispiel Rotten Tomatoes für Filme oder Amazon-Bewertungen für soll ich dieses Ding kaufen oder nicht, oder Restaurant-Bewertungen, gut, haben gerade eh alle geschlossen, aber Lieferando hat auch Bewertungen zum Beispiel, wo ich mir dann die Bewertungen durchlesen kann. Das macht bestimmt auch die eine oder andere. Und YouTube wurde eben auch schon genannt als Plattform, wo ich Videos teilen kann und wo ich Videos von anderen anschauen kann, als Gegenprogramm zum traditionellen Fernsehen oder auch zu traditionellen Medienmacherinnen und Medienmachern. Jetzt könnten wir noch den Begriff des Gatekeeping erklären, falls jemand von den Kommunikationswissenschaftlerinnen hier anwesend sich bereit erklären möchte. Was ist ein Gatekeeping und inwiefern fällt es denn weg, wenn wir den Groundswell als sozialen Trend benutzen?
Naja, Gatekeeping bedeutet ja, dass zum Beispiel Journalisten schon mal vor oder Journalistinnen schon mal vorsortieren, welche Informationen wichtig ist für eine größere Öffentlichkeit. Und das fällt natürlich im Internet zum Teil weg, also zu einem großen Teil, weil wir eben selber danach suchen können, was uns interessiert. Mhm.
Sprich, wenn jemand ein Kochbuch herausgibt bei einem Kochbuchverlag, dann ist da halt nur Platz für 50 Rezepte und dann wird halt ausgewählt, welche Rezepte da reinkommen. Und generell, ob du überhaupt als Autorin ausgewählt wirst von dem Verlag oder nicht. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich habe so geile Rezepte, die braucht die Welt, dann kann ich einfach meinen eigenen Blog starten oder einen Account bei Chefkoch anlegen oder sonst wo und es gibt einfach keinen Gatekeeper mehr, der sagt, ja, nee, das ist das 51. Rezept, das kommt nicht mehr rein. Was natürlich gute Folgen hat, weil dann können die Leute mein tolles, leckeres Rezept lesen, hat natürlich auch beschissene Folgen, weil da kommen dann die ganzen Fake News und so weiter natürlich auch her, wenn da Leute Quatsch ins Internet schreiben, ohne dass es da ja diese Kontrolle und so weiter gibt. Okay, wir haben jetzt also Beispiele gesehen für Groundswell und dafür gibt es jetzt verschiedene Technologien, die genannt worden sind. Also sowas wie Blogs und Podcasts und Social Media Content, da haben wir jetzt natürlich schon drüber gesprochen. Soziale Netzwerke, es muss ja nicht nur der Content an sich sein. Ich kann mir ja auch zum Beispiel Gemeinschaft holen durch soziale Netzwerke. Und was ebenfalls genannt wurde, ist sowas wie Wikis oder auch Open Source Software und Co. Hat jemand von euch schon mal bei der Wikipedia mitgeschrieben? Also, dass wir es alle genutzt haben, das frage ich gar nicht erst. Ne? Ich glaube, das ist selbstverständlich, dass wir alle schon mal Wikipedia genutzt haben in unserem Leben. Die Frage ist, wer von euch hat denn vielleicht schon mal etwas bearbeitet oder einen neuen Artikel angelegt?
Tatsächlich von der Geschichte meines Heimatortes. Die da war einfach veraltet und ich hatte einfach geärgert, dass die veralteten Informationen da stehen und ja, wenn ich es besser weiß, es bringt ja nichts, wenn ich mich immer nur ärgere, dass das falsch ist. Also habe ich es mal für mich angemeldet und halt das verbessert. Mhm. Und ehrlich gesagt auch mich selber als Quelle dann genannt. Also unten gibt es immer dann diese Quellen, weil ich einfach dachte, nee, ich habe auch einen Blog über meinen Heimatort gemacht, das habe ich während des Studiums gemacht, dass ich die ganzen Urkundenbücher aus dem Mittelalter durchgeackert habe und die teilweise übersetzt habe, wenn sie aufs Latein waren. Und ich habe tatsächlich ein bisschen gezögert und dachte, boah, vielleicht wird das dann irgendwie gelöscht oder so, weil die dann sagen, nee, das ist ja Eigenwerbung oder so. Aber ich dachte mir, nee, es ist ja, wenn ich es dann mal gemacht habe, muss ich es ja auch irgendwie zeigen. Und ja, deswegen habe ich es online gestellt.
Und ist es drin geblieben oder wurde es wieder gelöscht? Weil das ist ja auch bei Wikipedia so ein Ding, ne? Dass dann die Sachen als nicht relevant oder nicht gut belegt markiert werden und nicht alles, was man in Wikipedia reinschreibt, bleibt ja in Wikipedia.
Genau. Tatsächlich war das auch bei uns beim Unikurs, ich hatte noch mal erzählt, ein Unikurs zur Weltwirtschaftskrise war das, wo unsere Dozentin gesagt hat, versucht man Wikipedia-Artikel zu verunstalten, sage ich jetzt mal. Was auch teilweise negativ ankam bei einem Historiker, den ich kenne, der gesagt hat, oh, das ist ja im Grunde, ja, wie soll ich sagen, wird das nochmal genannt, irgendwie ganz ziemlich krasses Wort dafür benutzt, dass es ja quasi demoliert wird, quasi sozusagen, den Wikipedia. Aber sie hat das uns genannt, einfach zu zeigen, dass Wikipedia natürlich nicht zitierfähig ist, aber trotzdem, gerade bei Artikeln, die viel Community haben, also wenn Wirtschaftskrise war, ist natürlich etwas, das häufiger aufgerufen wird, da immer wieder diese Bearbeitungsprozesse laufen im Hintergrund und auch gecheckt wird. Und wenn man sich ja angemeldet hat, durchaus mal eben gucken kann, wer hat denn zuletzt den Abschnitt geändert und dadurch ja sowas wie ein Autor quasi oder eine Autorin eben hat. Das war, was die Dozentin uns halt mitgeben wollte in dem Fall.
Genau. Also es gibt ja Leute, die denken, du kannst ja immer Wikipedia bearbeiten, da irgendeinen Schund reinschreiben und dann steht das da so für immer. Das ist natürlich nicht so, sondern da gibt es eben eine Community dahinter von Leuten, die bei Wikipedia mitarbeiten und wenn die merken, da ist ein frisch angelegter Account und der hat jetzt auf der Seite da irgendwas ergänzt, das gucken wir uns mal genauer an, ob das denn wirklich stimmt, ob wir das denn freigeben oder nicht. Was natürlich auch in Kritik kam, weil wohl diese Wikipedia-Community sehr männlich ist und sehr in sich geschlossen und dort dann zum Beispiel Seiten gelöscht werden über irgendwelche weiblichen Personen, irgendwelche Politikerinnen, Künstlerinnen, wen auch immer, weil die angeblich nicht relevant genug seien für eine eigene Wikipedia-Seite, wo dann vermutet wurde, dass da halt ein gewisser Bias dahinter steht, dass die, ja, dass es deren Meinung nach nicht wichtig genug ist, eine eigene Wikipedia-Seite zu haben. Da wurde ja auch immer mal wieder, Christina hat auch gerade geschrieben, es gab mal eine Aktion, wo Leute dazu aufgerufen wurden, Seiten über verschiedene Frauen aus Kultur und Geschichte anzulegen, weil das tatsächlich viel seltener passiert und es eine Lücke in der Repräsentation gibt. Ja, genau. Da gibt es auch immer wieder Aufrufe, dass man selber Teil der Community werden soll. Also nicht nur mal einmal einen Artikel ergänzen, weil man, so wie Petra zum Beispiel, gerade halt irgendwie Spezialkenntnisse hat. Ich habe das, als ich mit meinen Studis das besprochen habe, da hat auch eine mal erzählt, dass sie halt aus ihrem naturwissenschaftlichen Gebiet was ergänzt hat, weil sie hat halt dazu geforscht, sie hatte dazu Ahnung und da war halt die Wikipedia-Seite einfach, war da noch nicht viel, deswegen ja, hat sie da auch schon mal tatsächlich Wikipedia erweitert. Und ja, da gibt es dann natürlich Kritik, dass dann diese Community, wenn die halt manche Sachen wichtiger findet als andere, dass es dann ja auch wieder dann nicht gut ist für die Repräsentation. Aber das Schöne am Groundswell ist ja jetzt, dass wir theoretisch alle mitmachen können. Also dass wir theoretisch alle heute Nachmittag sagen können oder heute Abend, alles klar, dann werden wir jetzt Teil der Wikipedia-Community und machen da mit und ergänzen mit irgendwelche Artikel und engagieren uns damit. Also das ist ja grundsätzlich möglich. Was ebenfalls als Groundswell-Technologie gewertet wird, ist sowas wie Open Source. Also es gibt ja diverse Open Source Software, Dinge, die ihr benutzt in eurem Alltag, ich natürlich auch, wo einfach verschiedene Leute dran mitarbeiten, mitentwickeln, wodurch natürlich A, man sich einbringen kann und B, das Ganze auch häufig dann einfach nicht kommerziell ist. Ich glaube, ein sehr prominentes Beispiel, was viele von euch kennen, ist ja WordPress. Das ist auch eine Open-Source-Software, wo verschiedene Leute dran mitentwickeln und wo die Software an sich dann ja auch kostenlos ist. Also wenn man die dann benutzen will, braucht man nochmal Webhosting, das kostet was, aber die Software an sich ist frei und jeder kann sie benutzen. Ein Gegenstück wäre sowas wie Adobe oder so, wo wir alle Monat für Monat viel an Gebühren abdrücken, damit wir die Adobe-Software benutzen dürfen. Ja, bei denen ist das natürlich kein Open-Source-Projekt, sondern einfach ein Unternehmen, was diese Software entwickelt. Und ja, häufig gibt es einfach Open-Source-Software-Projekte, die sich dann ja eben dagegen stellen und sagen, ja, wir finden es blöd, dass man für Photoshop so viel Geld zahlen muss, also entwickeln wir hier irgendein Open-Source Grafikprogramm wie GIMP oder sowas, was dann halt auch viele Funktionen kann. Natürlich dann nicht so schön ist und nicht so stylisch und so weiter, aber einfach als Open-Source-Alternative. Also auch das ist natürlich eine Groundswell-Technologie. Fällt euch noch irgendwas ein, irgendeine Groundswell, also eine Open-Source-Technik oder irgendwas, was ihr in eurem Alltag viel benutzt? Kommt euch da spontan was in den Sinn?
Also super viel benutze ich selber nicht, aber TensorFlow ist eine, die ich total spannend finde. Das ist für maschinelles Lernen und Algorithmen. Und da kann man im Prinzip, da gibt es ganz, ganz viele offene Sachen, mit denen man dann selber rumcoden kann und Klassifizierungen erstellen kann oder Predictions und all solche Sachen. Also quasi künstliche Intelligenz in einfach.
Cool. Wie sieht es bei den anderen aus? Fällt euch noch irgendein Open-Source-Programm ein, was ihr häufig benutzt? Vielleicht ein gewisser Webbrowser oder ein gewisses E-Mail-Programm?
Ja, Firefox.
Firefox zum Beispiel ist ein prominentes Beispiel, ja.
Ist vielleicht so halb, du hast ja viele Apps auch mit, da kannst du halt eine Premium-Version, die ist dann werbefrei, aber halt, die haben halt ein ganzes Repertoire an Angeboten, die man dann auch umsonst nutzen kann.
Das ist dann nicht unbedingt immer Open Source, aber grundsätzlich auch der App Store ist im Endeffekt ein Beispiel dafür. Inke kann eine App programmieren und wir können sie in den App Store einstellen und wir können sie uns dann runterladen. Also auch da können Inhalte von Privatpersonen kommen und nicht nur von Organisationen. Also sind auch grundsätzlich Apps tatsächlich ein Beispiel dafür, für Groundswell. Okay, haben wir einige Beispiele besprochen. Dann habe ich euch noch den Artikel verlinkt von Josh Burnoff, also einem der Autoren von dem Buch. Und der hat dann einige Jahre später nochmal auf sein Buch geguckt und darüber geschrieben, wie sich das denn entwickelt hat, was er und seine Kollegin Lee da so prognostiziert haben. Und jetzt ist die Frage, was haben sie denn richtig vorhergesehen und wo lagen sie falsch? Was war denn etwas, wo sie richtig lagen? Fangen wir mal damit an. Okay, also die Typologie der Nutzerinnen und Nutzer ist noch immer relevant. Ja, da kommen wir gleich auch drauf zu sprechen. Was haben Sie denn noch richtig erkannt?
Ja, ich glaube, das, was Sie halt, also die gesamte Bedeutung haben Sie damals, also damals ja schon irgendwie, also ich würde fast sagen, aber eigentlich unterschätzt noch so ein bisschen, weil damals war das ja eher so auf Blogs, beziehungsweise also so das frühere Social Media, sage ich jetzt mal, bezogen und so diese Dynamik, die es dann erst in den letzten Jahren genommen hat, dass wirklich jeder da alles teilen kann, zum Guten und zum Schlechten, würde ich fast sagen, dass sie das da sogar noch unterschätzt haben in ihrem Buch damals. Mhm. Und das ist mir, glaube ich, so am meisten in Erinnerung geblieben.
Mhm. Also quasi grundsätzlich, sie haben diesen Trend richtig erkannt, er hat sich so entwickelt, wie sie es vorhergesagt haben, aber er hat sich sogar noch weiterentwickelt. Zum Beispiel Stichwort soziale Netzwerke. Er hat da ja zum Beispiel ein Netzwerk immer mal wieder genannt, was jetzt tot ist. Die Musikfreunde unter
MySpace,
uns.
MySpace, ne?
Ja, RIP. Genau. MySpace hat er zum Beispiel als Beispiel genannt. Die Plattform ist mittlerweile tot. Dafür gibt es zum Beispiel eine sehr wichtige Plattform, die er, ich weiß nicht, ob er sie genannt hat oder mal so gar nicht genannt hat, aber die heute natürlich sehr, sehr wichtig ist, was Social Media angeht. Spotify ist noch ein Punkt, ja, jein, wobei Spotify ja wieder Schritte macht, dass das Internet nicht mehr so offen ist. Ne? Also was jetzt gerade Podcasts angeht und so weiter, die finden ja eigentlich so dieses offene RSS-Ding mit Podcasts irgendwie scheiße und wollen ja jetzt schon wieder ihr eigenes Ding machen. Spotify. Ich wollte auf einen anderen großen Konzern hinaus.
Wahrscheinlich Facebook, ne?
Ja, genau. Also das war etwas, was er genannt hat. Da hat er nicht mit gerechnet, dass die sozialen Netzwerke so krass dominant werden. Und da haben wir dann auch wieder einen Begriff, so ein Unwort des Jahres von vor irgendwann, was wir vorhin auch schon ein paar Mal genannt haben, wo er auch gesagt hat, dass er das da nicht mit gerechnet hat, dass das so schlimm wird. Auf welches Unwort will ich hinaus? Wir hatten es vorhin schon ein paar Mal in Bezug auf die Digitalkompetenz und die Medienkompetenz. Fake News, ja, Tabea und Laura haben es zeitgleich erraten, genau. Also das hat er auch gesagt, da hat er nicht mit gerechnet, dass das so sehr in die Richtung kommt, also so sehr in diese Informations- oder auch Falschinformationsrichtung, das hat er nicht so sehr eingeschätzt. Einen weiteren Megatrend hat er ebenfalls nicht beachtet. Jetzt geht es auch mehr um die Hardware, was wir benutzen. Mobile, genau, Mobilgeräte, das ist etwas, was er nicht auf dem Schirm hatte, wie schnell das geht. Ja? Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das erste iPhone. Hier klinke ich mich nochmal kurz ein. Ich habe nämlich gegoogelt, das erste iPhone ist 2007 rausgekommen. Das erste iPhone, das konnte Doodle Jump und das hatte diese lustige Bier-App, wo sich dann so, wisst ihr, was ich meine? Womit man dann so tun konnte, als ob man ein Bier trinkt. Aber wenn man das mal vergleicht mit den Versionen, die halt ein paar Jahre danach kamen, war das halt schon auch eher so Briefbeschwerer, ne? Also, also Smartphones haben sich natürlich krass weiterentwickelt und das haben sie noch nicht so gesehen, wie sehr die sich weiterentwickeln. Was ja auch wieder eine krasse Technologiefrage ist, wie klein kann ich einen Prozessor machen und wie klein kann ich Speicher machen und all diese ganzen Sachen. Und das haben sie auch nicht gesehen und das ist natürlich jetzt auch etwas, was uns sehr dominiert. Also haben wir auch vorhin schon über Apps und solche Sachen gesprochen. Das ist jetzt natürlich aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wie viele Stunden Bildschirmzeit habt ihr aktuell? Mein Handy zeigt mir das immer so schön oben an. Also ich bin heute bei erst 3 Stunden. Das ist wenig für mich. Aber war natürlich die ganze Zeit im Computer, ne? Also Bildschirmzeit ist quasi immer. Wenn ich nicht schlafe, gucke ich im Bildschirm. Literally same. Same bei mir. Und noch ein süßer Kommentar. Ich fand das damals so wahnsinnig, dass wir mit unseren großen Fingern so kleine Tasten antippen können. Ja, schon. Ich hatte damals eine Freundin, die das neue iPhone, also das erste iPhone gekriegt hat. Und sie war so in unserem Abi-Kurs irgendwie die Einzige, die Erste. Und wir haben uns da so drum gekloppt, wer das wann ausleihen kann, um dieses fucking Doodle Jump zu spielen. Und dann immer so, nein, ich bin gerade an einem Rekord, so lass mich noch kurz, warte, oh fuck, okay, ja, jetzt kannst du weiterspielen. Ja, die hat quasi ihr eigenes iPhone irgendwie nie genießen können, weil das immer bei uns so rumgegangen ist und wir mit unseren klebrigen Fingern dann da dran rumgespielt haben. Ja, Doodle Jump, beste einfach. Okay, also, das war auf jeden Fall etwas, was sie noch nicht vorausgesehen haben, was diesen ganzen Groundswell-Trend natürlich noch mehr befeuert hat, gerade weil ja auch die sozialen Netzwerke viel vom Handy aus bedient werden. Ja, oder halt auch, also Instagram war ja früher sogar einfach nur eine Mobile-App, da konnte man gar nicht im Browser irgendwie, man konnte sich nur auf Instagram.com einloggen, um irgendwie das Passwort zu ändern oder so. Das ist ja auch erst relativ neu, dass man gerade selber auch kommentieren und Nachrichten schreiben kann und so weiter. So, damit es nicht zu lang wird, mache ich jetzt hier mal einen Cut. Das war jetzt der erste Teil des Theorieteils Publizieren im Internet und es ging jetzt um den Groundswell. Also wir haben uns angeguckt, was ist der Groundswell, was für Technologien gehören da so zu, wie benutzen wir es in unserem Alltag und wie hat sich das dann 10 Jahre später bewahrheitet oder auch nicht, die Vorhersagen. Im nächsten Teil wird es dann um die Typologie von Nutzerinnen und Nutzern gehen. Also nicht alle Menschen sind ja gleich aktiv in den sozialen Netzwerken, in Social Media, im Netz allgemein. Hört da also gerne den nächsten Teil.